herzliches Willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich begrüße Sie zu einer neuen Episode Stuttgarter Polizeigeschichten. Geschichten aus dem lebensechten Stuttgart mit Stuttgarter Polizisten und Kriminalisten, die für die Sicherheit in der Schwabenmetropole verantwortlich waren oder auch heute noch manche sind. Ich heiße Michael Kühner und groß geworden bin ich 1969 im Streifenwagen auf dem Asphalt in Stuttgarts Innenstadt. Nach verschiedenen Funktionen gründete ich 2007 mit Kollegen den Polizeihistorischen Verein und gemeinsam eröffneten wir nach 7 Jahren Planung 2015 das Polizeimuseum Stuttgart, das seit über einem Jahr Corona-bedingt geschlossen ist. Bis wir wieder öffnen können, möchten wir Sie mit Kolleginnen und Kollegen bekannt machen, die in ihrem beruflichen Leben plötzlich vor großen Herausforderungen standen. Mein heutiger Gast, erster Kriminalhauptkommissar Rainer Giese, war über viele Jahre im sogenannten Nebenamt Y-Betreuer und Mitglied der Verhandlungsgruppe der Stuttgarter Polizei. In unserer heutigen Folge möchte ich mich mit Rainer Giese über die Aufgaben, die langjährige Fortbildung und über Live-Einsätze unterhalten. Lieber Rainer, herzlichen Dank für deine Bereitschaft, in dieser Episode mitzumachen und ich begrüße dich ganz herzlich.
Hallo, guten Tag, lieber Michael. Auch ich freue mich, wie deine vorhergegangenen Gäste, heute ganz arg mit dir dieses Gespräch zu führen.
Ja, lieber Rainer, viele Jahre haben wir ja gemeinsam bei der Kripo in Stuttgart gedient. Du hast als Kriminalanwärter bei der LPD Stuttgart 2, Landespolizeidirektion Stuttgart 2, so hieß das Polizeipräsidium damals noch, deine Laufbahn bei der Polizei begonnen. Und nun wirst du uns ja sicherlich gleich erzählen, wie du hier auf die Idee gekommen bist, zur Polizei zu gehen, wie du Kriminalpolizist geworden bist. Du bist ja im Stuttgarter Osten aufgewachsen. Wann reifte bei dir eigentlich die Entscheidung, Polizist zu werden?
Die Entscheidung kam schon relativ früh. Ich war auf der Realschule in Ostheim und habe da bereits mich entschieden, Polizist werden zu wollen. Ich bin konservativ erzogen worden. Das hat bestimmt dabei auch eine Rolle gespielt, dass ich mich bei der Bereitschaftspolizei beworben habe. Ich wurde dann noch vor der mittleren Reife, noch vor der Prüfung, zum Polizeiposten Gablenberg eingeladen, wo ich zusammen mit meiner Mutter war. Der dortige Hauptmeister, einem diensterkrauter älterer Kollege, hat mich darauf hingewiesen, wenn ich die Chance hätte, aufs Gymnasium zu gehen, soll ich doch diesen Zug fahren und erst nach dem Abitur zur Polizei zu kommen.
Und weil du ja sehr autoritätsgläubig warst, hast du dann gesagt, selbstverständlich, oder wie war das?
Nein, ich habe widersprochen. Ich wollte zur Polizei. Ich habe schon erkundigt, wie in Göppingen die Ausbildung läuft. Ich war Feuer und Flamme. Aber meine Mutter hat mich überzeugt. Man kann seiner Mutter in diesem Alter nicht widerstehen. Meine Mutter hat mich überzeugt, aufs Gymnasium zu gehen.
Und so hast du das Abitur gemacht und warst ja eigentlich doch dann in dieser Zeit, das waren ja wohl die 70er Jahre, die RAF-Zeit, schon wahrscheinlich etwas weg von der Polizei.
Richtig, in der Oberstufe wurde ich schon politisch interessierter, als ich das vorher war. Wir hatten da die ersten Jusos in der Klasse, ich war bei den Parteiveranstaltungen und in der Tat, der Berufswunsch Polizist ist etwas in den Hintergrund getreten.
Was war dann die entscheidende Wendung?
Ich habe einen Bekannten getroffen, der kurz zuvor genau diese Laufbahn eingeschlagen hat als Direkteinsteiger bei der Kriminalpolizei in Stuttgart. Und er hat mir das erzählt in längeren Gesprächen und hat mich überzeugt, dass das tatsächlich auch etwas für mich wäre.
Und wann hast du dann sozusagen den letzten Schritt gemacht und die Aufnahmeprüfung abgelegt?
Das war schon kurz vor dem Abitur. Ich habe diesen Berufswunsch selbst in meiner Schulklasse nicht bekannt gegeben.
Du hast dich also geschämt, dass du Polizist werden wolltest, vor deinen Klassenkameraden.
Geschämt ist der falsche Ausdruck. Es war damals eine Stimmung, die nicht gerade polizeifreundlich war. an den Stuttgarter Gymnasien. Und das hat mich bewogen, das erst dann kund zu tun, wenn es eingetütet war. Und da kam dann noch ein kleines Problem dazu. Bei der Musterung bei der Bundeswehr hatte ich angegeben, dass ich zu den Fallschirmjägern wollte. Und jetzt kam etwa zum Zeitpunkt des Abiturs der Einberufungsbescheid nach Calw zu den Fallschirmjägern. Ich bin aufs Kreiswehrersatzamt und habe dort vorgetragen, dass ich die Aufnahmeprüfung beim Polizeidienst abgelegt habe, aber noch kein Ergebnis hätte. Das war aber dem Beamten egal. Er sagte zu mir, die Bundeswehr hat Vorrang, ich könnte ja nach meiner Bundeswehrzeit mich bei der Polizei bewerben. Ich war zornentbrannt und bin schnurstracks in Silber und habe den Herrn Frey, den damaligen Kripo-Chef, um ein Gespräch gebeten. Habe ihm vorgetragen, dass ich von der Bundeswehr gezogen werden soll, weil noch kein Ergebnis des Tests vorlag.
Der Einstellungsprüfung, ja.
Der Einstellungsprüfung. Da hat der Herr Frey mir damals vorgeschlagen, ein Gentleman Agreement. Ich wusste damals noch gar nicht, was das ist. Er hat mir gesagt, ich bekäme eine Bescheinigung, dass ich die Prüfung bestanden hätte und eingestellt werde, dürfe mich auf diese Bescheinigung aber nicht berufen, falls das Ergebnis negativ sein sollte.
Das waren noch Vorgesetzte, die damals noch vollkommen praxisbezogen waren und auch dann schon gemerkt haben wahrscheinlich, was du für ein Fang für unsere Stuttgarter Polizei bist. Und so kamst du also dann zu unserer Polizei. Du hast ja keine klassische Polizeiausbildung gemacht, wie die Masse über die Bereitschaftspolizei, dann wechselt zum Kripo, sondern du bist ja direkt ein sogenannter Direkteinsteiger gewesen. Wo hast du eigentlich, auf welchem Dezernat deine Laufbahn begonnen?
Begonnen habe ich nach dem kleinen Einführungslehrgang 1975 beim Raubdezernat, damals noch im Silber, im zweiten Stock. Dezernatsleiter war der Herr Stulz. Damals hatten die Dezernatsleiter alle große, breiten Krawatten an und waren Autoritäten. So auch mein erster Chef. Danach war ich beim Falschgeldlehrgang, Falschgelddezernat, Glücksspiel, eine sehr schöne Verwendung, eine sehr schöne Tätigkeit, was mir so gut gefallen hat, dass ich auch nach meinem Kriminalfachlehrgang mich dorthin beworben habe als Stammdienststelle.
Wann hast du eigentlich dann die Ausbildung zum gehobenen Dienst fertig gehabt?
1980, Frühjahr 1980, bin ich zum Kriminalkommissar befördert worden.
Und danach warst du auf welchem Dezernat?
Dann habe ich mich wiederum beworben zum Glücksspiel- und Falschgelddezernat. Allerdings nach 2 Jahren habe ich mich zum mobilen Einsatzkommando beim Landeskriminalamt beworben, weil ich etwas mehr Action und etwas mehr Einsätze haben wollte.
Dann warst du beim Landeskriminalamt, aber das war dann nur eine kurze Episode.
Richtig. Ich muss gestehen, ich war etwas enttäuscht von der Verwendung beim mobilen Einsatzkommando. Die Eigenverantwortung ist dort nicht ganz so groß wie bei einem normalen Sachbearbeiter bei der Kriminalpolizei. Und deswegen bin ich wieder zurück. Zur Läuterung wurde ich dann aber zur Kriminalwache eingeteilt.
Ja, das musste ja auch im Grunde genommen jeder junge Beamte, musste auf der Kriminalwache zumindest ein halbes Jahr Dienst schieben.
Es war eine tolle Verwendung. Schichtführer auf der Kriminalwache, im Kriminaldauerdienst mit dem ersten Angriff der Kripo bei den verschiedensten Delikten war eine tolle Verwendung und auch dort wieder klasse Kollegen, an die ich mich gerne zurückerinnere.
Ja, und wann hast du dann sozusagen deine richtige Berufung gefunden, wo du sagen konntest, ah, jetzt bin ich auf diesem oder jenem Dezernat fest?
Ich bin dann wieder zum Glücksspiel zurück, wie gesagt, und habe dann dort die Einladung des Kripo-Chefs von Herrn Collischon damals bekommen, der mich auserwählt hat, ich solle die Laufbahn des höheren Dienstes einschlagen. Als allererste Verwendung wurde ich Lehrer, Fachlehrer an der Landespolizeischule an der Außenstelle Durlach, habe dort politische Bildung und Kriminalistik unterrichtet. Auch das war eine tolle Erfahrung. Insgesamt 1 Jahr war ich dort Lehrer.
Und dann kamst du wieder zurück?
Dann kam ich zurück und wurde Sachgebietsleiter Aus- und Fortbildung bei der Kripo in Stuttgart Und dann als Führungsverantwortung wurde ich gebeten, das Dezernat 3.2, das Betrugsdezernat, zu leiten.
Aber du hast ja deine Ausbildung oder Vorausbildung für den höheren Dienst abgebrochen.
Ja, genau wegen dieser Verwendung. Diese Schnittstelle zwischen Führungsverantwortung und handwerklichen, polizeilichen Arbeiten, wie es ein Dezernatsleiter wahrnehmen kann, war meine Traumverwendung. Das war genau das, was ich mir vorgestellt habe.
Letztendlich landest du dann 1989 zunächst kurz beim Staatsschutz als Dezernatsleiter. Da haben wir uns ja auch begegnet. Ich erinnere mich noch an eine Vernehmung bei einem Mordopfer, die übelst in der Altstadt eine Prostituierte ermordet wurde. Da wollten wir den Fall aufklären, was uns leider nicht gelang. Und du kamst ja dann anschließend nachdem wurdest du leider der Dienststelle organisierte Kriminalität, sehe ich das richtig?
Richtig, ja. Nach meiner Verwendung als Leiter des Dezernates Staatsschutz im Bereich Ausländer wurde ich dann Leiter des Dezernates organisierte Kriminalität. Das war zunächst noch unterteilt, wurde später zusammengefasst. Eine ebenfalls ganz, ganz tolle Verwendung, sowohl an die Fälle als auch an die Kollegen, erinnere ich mich ebenfalls ausgesprochen positiv. Ich habe dieses Dezernat dann einige Jahre geleitet. Wir hatten tolle Fälle. Wir haben zum Beispiel eine Kokain-Connection direkt aus Kolumbien nach Stuttgart durch Körperschmuggler sprengen können, Täter überführen, zu langjährigen Gefängnisstrafen überführen. Wir hatten einen tollen Fall mit italienischen Autoschiebern, die hier mit Italienern zusammengearbeitet haben und Autos aus Italien nach Stuttgart verschoben haben.
In den 80er Jahren wurden in ganz Deutschland und nicht nur in Deutschland, sondern auch in Baden-Württemberg und in Stuttgart bei den Landespolizeidirektionen sogenannte Verhandlungsgruppen aufgebaut. Es war wohl auch die Reaktion auf den spektakulär missglückten Einsatz in Gladbeck bei dieser Geiselnahme, die bundesweit Schlagzeilen geliefert hat, wo ein 14-jähriger Schüler und eine 18-jährige Geisel bei der Festnahmeaktion erschossen wurde und ein Polizeibeamter bei einem Verkehrsunfall im Rahmen dieses Einsatzes ums Leben kam. Hier haben sich ganz erschreckende Fehler in der polizeilichen Lagebewältigung herauskristallisiert und in Stuttgart wurden Verhandler und Betreuer in einer Einheit zusammengefasst, speziell geschult und machten diesen Job sozusagen im Nebenamt. Für unsere Zuhörer wäre eigentlich jetzt mal interessant zu wissen, was ist eigentlich der Unterschied zwischen Verhandlungsgruppe und Y-Betreuer?
Die Mitglieder der Verhandlungsgruppe werden ausgebildet, in Extremsituationen mit Straftätern zu verhandeln, also mit Erpressern oder Geiselnehmern. Y stammt aus dem Sprachgebrauch der mobilen Einsatzkommandos. Wenn die MEKs eine Observation durchführen und es erscheint, dort der erste Täter, der nach unbekannt ist, so wird dieser Täter X1 benannt. Er wird nur einmal beschrieben und alle mithörenden Kolleginnen und Kollegen wissen jetzt, X1 sieht so und so aus und ist der erste Täter, der aufgetaucht ist. Kommt ein Mittäter dazu, ist das der X2. Der wird nur einmal beschrieben und dann weiß jeder, der ihn sieht, das ist unser X2. Der Geschädigte, also zum Beispiel der Erpresste, der das Geld hinterlegen soll, ist nach dieser Regel der Y1. Wenn da jemand ihn begleitet, ein Freund, ein Bekannter, ist das der Y2. Und die Beamtinnen und Beamten, die diese Männer, diese Menschen, diese Erpressten, diese Geschädigten betreuen, sie vorbereiten auf den Gang mit dem Geld zum Ablageort oder am Telefon ihn betreuen, sind die Y-Betreuer.
Wie sah denn eigentlich die Ausbildung aus? Wie wurden die da trainiert?
Wir haben mehrwöchige Grundlehrgänge gemacht an der Akademie, die damals noch Polizeischule hieß, wo die Sachbearbeiter von ähnlichen Fällen aus dem ganzen deutschen Sprachbereich, also auch aus der Schweiz und aus Österreich, ihre Fälle vorgestellt haben.
Also ihr habt praktisch am Fall gelernt.
Wir haben am Fall gelernt und diese Fälle analysiert, in Rollenspielen ergänzt, im Beisein von Polizeipsychologen, und mit den Sachbearbeitern und haben so versucht herauszubekommen, was hätte man besser machen können, was lief gut, was kann man abkupfern in einem ähnlichen Fall. Alle die Kolleginnen und Kollegen aus Baden-Württemberg, die da zusammengefasst waren, waren alle hoch motiviert und engagiert. Und zwar bewusst, dass das eine große Verantwortung ist. Bei einem normalen Kriminalfall kommt der Kriminaler oder die Kollegin und übernimmt den Fall, wenn er abgeschlossen ist.
Ja, es kommt ja hinzu, dass man ja ganz genau weiß, wenn es in den Echteinsatz geht, dann schafft man ohne doppelten Boden und Fehler können einfach auch tödlich sein.
Genau das. Das Einzigartige an den Delikten Erpressung, Entführung oder Geiselnahme ist, dass wir als Kriminaler noch am laufenden Delikt eingesetzt werden. Das heißt, es ist noch nicht vollendet, wenn wir als Verhandler oder als Betreuerin zum Einsatz kommen. Wir können diese Straftaten direkt verfolgen, im besten Fall den Ablauf sogar beeinflussen. Das macht diese Aufgabe aber natürlich auch sehr verantwortungsvoll.
Wann konntest du erstmals deine Aus- und Fortbildung testen in einem Live-Einsatz?
Das war 1987. Damals wurde ein Mädchen zunächst vermisst. Da man auch eine Entführung nicht ausschließen konnte, wurden mein Freund und Kollege Wolfgang Weibel und ich beauftragt, die Angehörigen zu betreuen und dabei auf eine Kontaktaufnahme durch die oder den Täter vorzubereiten. Dies war über mehrere Tage notwendig. Leider wurde das Mädchen ermordet aufgefunden. Danach und auch während zweier XY-Sendungen zu diesem Fall in den Monaten danach habe ich die Familie weiter betreut.
Also das war jetzt sozusagen eine Y-Betreuung, wo du jetzt nicht konkret in einem Kriminalfall das Geschehen mit beeinflussen konntest.
Richtig. Das war in diesem Fall nicht möglich, da es wie gesagt keine Entführung war und keinen Kontakt zum Täter gab.
Dieser von dir soeben geschilderte Fall, der berührt natürlich mittelbare Opfer von scheußlichen Verbrechen, die fast an diesen Schicksalsschlägen zerbrechen. Hat dich das persönlich betroffen gemacht? Oder konntest du das, wenn du fertig warst mit der Aktion, relativ schnell diesen Fall wegstecken?
Man nimmt das mit nach Hause. Man steckt das nicht weg. Das geht nicht schnell. Es ist mal leichter, mal schwerer. Und es trifft auf alle Kolleginnen und Kollegen zu, die in diesem Bereich tätig sind. Das stellt man spätestens bei den Nachbereitungen fest. Dem muss man sich stellen. Man muss sich sagen, jawohl, das belastet mich. Es belastet einen tatsächlich. Und man muss in den Monaten der Ausbildung und der Durchführung solcher Einsätze seine eigenen Werkzeuge entwickeln, dass es einen nicht beschädigt.
Aber es gibt ja auch Fälle, wo Verbrechen unmittelbar bevorstehen, wo Opfer geschützt und betreut werden müssen. Hier geht es ja dann darum, dem Opfer sozusagen die Angst zu nehmen, ein Gefühl des Vertrauens aufzubauen. Denn auch wenn wir wissen, dass nach menschlichem Ermessen möglicherweise nichts passiert, ist es doch eine große Verantwortung.
Richtig, richtig. Ich erinnere mich an die versuchte Entführung eines Stuttgarter Unternehmers. Der wurde an der Haustüre überfallen beim Verlassen des Hauses und sollte entführt werden. Er konnte jedoch entkommen, hatte jedoch dann natürlich die Sorge, dass es erneut zu einem Entführungsversuch kommt. Wir haben diesen Mann betreut, einige Tage und Nächte, auch an seiner Arbeitsstelle, in seiner Firma. Und da ist tatsächlich das Wichtigste, diesen Geschädigten zu überzeugen, dass er der Polizei vertrauen kann und dass wir beruflich darauf vorbereitet sind, ihn zu schützen und die Täter zu ermitteln.
In diesem Fall kam es nicht zu einer Entführung oder zu einem Überfall bei dieser Person.
Richtig, es wurde kein weiterer Versuch gestartet von dem Täter. Dieser wurde jedoch Jahre später in einem anderen Zusammenhang festgenommen bei einem anderen Straftat und man konnte ihm diese versuchte Entführung ebenfalls nachweisen.
Erinnerst du dich an den 27. Juli 1987?
Diesen Tag werde ich nie vergessen. Um 5.21 Uhr morgens hat das Telefon geklingelt. PVD war dran. Verdacht auf Geiselnahme.
PVD.
Der Polizeiführer vom Dienst. Kein Frühstück, kein Kaffee. Ab ging die Post in ein abgelegenes Gebiet im Stuttgarter Norden bei Dägerloch.
Wie bist du denn da hingekommen? Hast du da ein Privatauto genommen?
Ich musste mein Privatauto nehmen. Es war keine Zeit, auf die Dienststelle zu fahren und mich auszurüsten.
Und es gab ja auch noch nicht sozusagen diese neuen Geräte, wo man automatisch mit dem Auto hingeführt wird, wie Navi und Ähnliches.
Richtig. Ich musste damals tatsächlich mit einer Stuttgarter einem Stadtplan diese Örtlichkeit überhaupt mal lokalisieren, um sie zu finden.
Aber du wusstest, nachdem du gehört hast, dass es sich vermutlich um eine Geiselnahme handelt, dass es jetzt ernst wird.
Richtig. Ich sagte mir aber, ich bin gut ausgebildet. Und ich bin mit Sicherheit nicht allein, weil die Verhandlungsgruppe insgesamt ist alarmiert worden, wie mir der PVD mitgeteilt hat.
Wie hast du dann, als du dort oben ankamst, gleich Kontakt zu dem Täter bekommen?
Zunächst wurde mir die Lage verdeutlicht, die sich wie folgt darstellt. Es ist eine einsame Villa, mehrstöckig, bewohnt von einer 77-jährigen Frau. Zufällig war in dieser Nacht die Nichte dieser Frau anwesend und die hörte aus dem Schlafzimmer der Tante Männerstimmen und die Tante wiederholte ständig, sie habe kein Geld im Haus. Die Nichte klettert aus dem Fenster und ruft vom Nachbarhaus 110. Revierkräfte umstellen die Villa, dann gehen Kollegen zur Haustür und rufen Polizei. Daraufhin schreit ein Täter, haut ab, sonst gibt es ein Blutbad. Die Revierkräfte haben sich zurückgezogen in Deckung, das Gebäude blieb aber umstellt.
Wäre es taktisch nicht von den Revierkräften ein bisschen geschickter gewesen, möglicherweise zu warten und nicht sozusagen sich als Polizei zu erkennen gegeben?
Die Sachlage war zu unklar. Sie mussten Aufklärung betreiben. Sie wussten auch von der Nichte, dass die 77-jährige Frau herzkrank ist. Sie konnten also nicht länger warten. Sie mussten sich schon überzeugen, ob tatsächlich eine Geiselnahme vorliegt.
Wie ging es dann weiter?
Der Polizeiführer war der Kripo-Chef, der Herr Collischon. Er beauftragte mich, durch Zuruf Kontakt aufzunehmen zum Täter, festzustellen, wie viele Täter im Objekt sind, wie es der Frau geht, sowie die Aufmerksamkeit des Täters auf mich zu binden. Die zwischenzeitlich ebenfalls eingetroffenen SEK-Kräfte begannen, die Villa zu umstellen. Das Telefon in der Villa war offensichtlich von den Tätern stillgelegt worden. Ein Versuch vom Nachbarhaus, telefonisch Kontakt zu kriegen, gelang nicht. Deswegen bin ich an das Gartentor, es war eingerahmt von einer Brüstung, gemauert und rief klassisch, hier ist die Polizei. Da wurde ein Fenster an der Villa geöffnet, eine Hand erschien und zwischen zwei Fingern hielt sie eine Patrone. Dabei rief ein Täter, wir meinen es ernst.
Wie lange hast du dann mit denen, oder hast du dann Kontakt mit denen bekommen? Haben die dann mit dir sprechen wollen?
Ja, über eine Stunde habe ich so durch Zuruf zwischen Gartentor und Gebäude eine Art Gespräch geführt. Ich habe gefragt, wie es der Frau geht. Der Täter antwortete, es gehe ihr nicht so gut, aber sie sei nicht verletzt. Und dann, wie ich es gelernt habe, Bedürfnisse wecken, einen Verhandlungsinhalt zu finden, habe ich gefragt, ob er Zigaretten brauche. Und er antwortete ja, er brauche Marlboro, Reval und Gauloises.
Konntest du dann schon sehen, wie viel Täter es war?
Also ich war der Überzeugung, dass der Täter blufft. Die Gauloises kamen viel später wie die beiden anderen und ich hatte den Eindruck, er will mir vorspielen, uns vorspielen, dass sie zu dritt sind. Wir wussten es zu diesem Zeitpunkt nicht. Was wir jedoch wussten, ist, dass ein Arzt ins Gebäude gehen könnte. Dieser Arzt wurde auch abseits auf seinen Einsatz vorbereitet und ich habe diesen Arzt abgeholt in der Annahme, er wurde darauf hingewiesen, dass er allein in das Haus reingeht und sich um die 77-Jährige kümmert.
Das ist aber schon ein bisschen argmutig von der Polizeiführung, den Arzt dort reinzuschicken.
In der Tat, aber nach Abwägung war wohl der Gesundheitszustand der alten Dame für so relevant eingestuft worden, dass man das
Und der Arzt wäre bereit gewesen, dort reinzugehen?
Das dachte ich, als ich mit ihm an der Gartenmauer saß und ins Gebäude rief, so, der Arzt kommt jetzt rein, hat der Arzt mich an der Jacke gezupft und hat gesagt, welcher Arzt geht da rein? Sagte ich, Sie. Sagte er, nee, ganz sicher gehe ich da nicht rein. Es war wohl schlecht abgesprochen mit dem Mediziner.
Nachdem nun dieses Missverständnis mit dem Arzt sich nicht so erfüllt hat, wie es möglicherweise ausgemacht war, und du dann wieder allein am Gartentor standst und verhandelt hast, wie ging es dann weiter?
Dann habe ich von unseren Einsatztechnikern erfahren, dass ein Telefon vorbereitet war, damals noch schnurgebunden, mit also 20, 30 Meter langem Telefonkabel. Ich habe dem Täter dann angeboten, dass ich dieses Telefon zu ihm reinbringe, damit wir nicht mehr durch Schreien uns verständigen müssen, sondern etwas kommoder miteinander kommunizieren.
Das heißt dann aber, dass du dann sozusagen dich entschlossen hast, war das auf Weisung der Polizeiführung, dass du dann reingehst und einen direkten Täterkontakt aufnimmst?
Ich habe das dem Polizeiführer angeboten und er hat es akzeptiert. Es sollte auch der Aufklärung dienen und wir hatten auch die Absicht, durch die Länge der Telefonleitung feststellen zu können, in welchem Radius innerhalb des Gebäudes der Täter sich aufhalten muss, wenn er telefoniert. Also ihn etwa lokalisieren zu können. Ich bin mit diesem Telefon dann durch das Gartentor Richtung Haus gelaufen, als der Täter rief, ich solle stehen bleiben. Ich musste das Telefon absetzen, musste meine Jacke ausziehen und die Hosenbeine hochkrempeln. Dann musste ich mich einmal um die eigene Achse drehen. Dann bin ich rein. Der Täter stand direkt hinter der Tür, hat die Türe dann auch fast geschlossen, hatte eine schwarze Strumpfmaske über dem Gesicht und eine Pistole in der Hand. Diese Pistole hat er dann auf meine Gürtelschnalle gesetzt. Ich habe ihn wiederholt gefragt, wie es der...
Das war dann wie im echten Krimi.
Es war in der Tat wie im echten Krimi. Verschärfend kam noch dazu, dass sich neben mir eine Türe öffnete und ein zweiter Täter, ebenfalls mit schwarzer Strumpfmaske und ebenfalls eine Pistole in der Hand, stand unter der Türe. Der Frau ging es nicht gut. Da habe ich mich entschlossen, diesmal ohne Absprache mit dem Polizeiführer mich als Austauschgeisel anzubieten. Die beiden haben sich kurz gemustert, haben dann etwas getuschelt, was ich nicht verstanden habe, und haben dann abgelehnt, dass ich als Austauschgeisel für die Frau drin bleibe. Es folgten dann 3,5 Stunden Verhandlungen aus unserem Gruppenfahrzeug im Beisein der Verhandlungsgruppe. Und das war natürlich ein ganz anderes Verhandeln. Die guten Kollegen, Kolleginnen um mich rum, die Leiterin Frau Planz-Gocht als Chefin dieser Verhandlungsgruppe, um mich zu haben. Wir alle haben dieses Telefonat quasi gemeinsam geführt. Ich habe gesprochen, aber alle anderen haben mitgehört.
Aber ideal war ja auch, dass unsere Anwendungstechniker qualitativ so fit waren und dieses Telefon reparieren konnten.
Richtig, es wurde parallel ein Lauschangriff durch dieses Telefon geführt. Auch dieser Lauschangriff lief bei uns im Verhandlungsgruppenfahrzeug auf. Bei uns saß ein Verbindungsbeamter des MEKs und ein Verbindungsbeamter des SEKs, die Erkenntnisse sowohl aus unserer Gesprächsführung als auch aus dem Lauschangriff direkt an ihre Einsatzkräfte weitergeben konnten.
Woher wusste man eigentlich etwas über den Zustand der Geisel?
Der Hausarzt war zwischenzeitlich erreicht worden. Er hat den Zustand als kritisch begutachtet und deswegen hat auch der Einsatzleiter den Zugriff des SEKs angeordnet.
Parallel zu den Planungen des Zugriffs liefen ja noch Verhandlungen.
Genau, richtig. Der Täter, mein Ansprechpartner, es war immer der gleiche, der die Verhandlungen führte auf Täterseite, hat Kokain verlangt. Hat er nicht begründet, aber er verlangte, dass man Kokain bringe. Des Weiteren verlangte er plötzlich eine Frau als Austauschgeisel. Ich habe ihn gefragt, warum er denn mich nicht genommen hätte. Er hätte doch schon ein Angebot gehabt. Nee, er wolle eine Frau, von der gehe weniger Gefahr aus. Des Weiteren haben wir, das war das Schöne in der Verhandlungsgruppe, dass die Kolleginnen und Kollegen jetzt gemeinsam Ideen reingebracht haben in den Momenten, wo ich nicht telefoniert habe, haben wir ein Lebenszeichen von der Dame, von der 77-Jährigen verlangt. Wir haben gefragt, wie heißt der Neffe? Die Täter haben die Frau fragen können und die richtige Antwort gegeben, so dass also klar war, die Frau ist ansprechbar. Während diesen Gesprächen wussten wir, dass das SEK den Zugriff vorbereitet. Das hat der Polizeiführer so angeordnet, dass das SEK sich einzeln und in Gruppen vorarbeitet und der Kollege des SEKs, der erkennt, dass die Täter ihn bemerkt haben, gibt den allgemeinen Zugriffsbefehl. Und während das SEK die Villa stürmte durch verschiedene Fenster und Türen zeitgleich, hatte ich meinen Gesprächspartner immer noch am Telefon. Er hat den Hörer dann schlagartig weggeworfen und wir hörten in unserem Verhandlungsgruppenfahrzeug den Zugriff des SEKs live mit über das Telefon. Es war unbeschreiblich. Es war ein Lärm, Glasbruch, es fiel ein Schuss, es wurde gekämpft, das hat man gehört. Es war bei uns im Fahrzeug totenstill, weil wir uns wahnsinnig Sorgen gemacht haben um die Frau und natürlich auch um unsere Kollegen, die den Zugriff durchgeführt haben. Plötzlich war Ruhe. Ich rief immer wieder Hallo, Hallo in das Telefon und hatte plötzlich einen Sanitäter am Rohr. Der Sanitäter hat sich um die Frau gekümmert und hat das Telefon gehört und hat sich gewundert, wer da telefoniert und hat den Hörer auflegen wollen, aber noch kurz gefragt, wer ist denn dort? Ich habe mich zu erkennen gegeben und er sagte uns, dass es der Frau gut geht, sie sei wohl auf und sie habe den Zugriff völlig verschlafen. Sie hat ein Beruhigungsmittel bekommen, das sie planmäßig von ihrem Arzt bekommen hatte. Das haben die Täter ihr verabreicht und sie hat tatsächlich den Zugriff völlig verschlafen, obwohl einer der Täter vom SEK direkt neben ihrem Bett überwältigt wurde.
Als dann diese Täter festgenommen waren und ihr festgestellt hattet, dass die Frau keinerlei Schaden von sich getragen hat, von dieser gesamten Geiselnahme, dann fiel ja von dir wahrscheinlich eine unglaubliche Anspannung ab.
In der Tat. Es war 6 Stunden Dauerstress. Das hat uns massiv zu schaffen gemacht. Was man auch nicht unterschätzen darf, ist, in dieser Zeit hatten wir zumindest anfangs nichts zu essen und nichts zu trinken. Das unterschätzt man völlig, wenn man um 5 Uhr aufsteht und ohne Frühstück unter diesem Stress steht. Dadurch, dass niemand verletzt wurde, außer einigen Blessuren bei den Tätern, die relativ rüde vom SEK festgenommen wurden, in der Annahme, dass sie bewaffnet sind, war das leider unumgänglich, fiel diese ganze Last sehr schnell ab. Was noch erwähnen muss, beim Lauschangriff haben wir erfahren, dass ein dritter Täter im Haus ist. Dieser Täter wurde von den beiden anderen mit Kaffee versorgt. Er sei im oberen Stock und würde Wache schieben. Das SEK ging natürlich auch davon aus, dass ein dritter Täter im Gebäude ist. Und sie mussten alle Möbelstücke umwerfen in der Annahme, in einem Schrank oder ähnlichem sitzt dieser dritte Täter. Den gab es aber nicht. Das war ein Fake, den die Täter bewusst gesetzt haben, um uns irre zu führen.
Bis 1997 warst du ja an der kriminalpolizeilichen Front und könntest ja sicherlich uns noch viele spannende Fälle als Ermittler, wie als auch als Verhandler oder als Betreuer von Opfern erzählen. 1997, wie gesagt, wechselst du dann in die Polizeiabteilung des Innenministeriums und da könnte man meinen, man schreibt ja nur noch Berichte, bereitet den Minister und die Landeskriminaldirektoren und die Inspekteure auf verschiedene Auftritte vor. Aber auch da, wie du mir erzählt hast, hast du nochmal einen Rückfall gehabt, sozusagen in die Zeit der Y-Betreuer.
Ja, es war 2002, der fürchterliche Flugzeugabsturz in Überlingen. Über 70 Tote, davon 49 Kinder aus Baschkirien. Mehrere Ö-Kollegen und Kolleginnen, darunter auch ich, sollten am nächsten Tag die Angehörigen betreuen bei Pressekontakten. Es kam ganz anders. Es gab keine Pressekontakte. Es war einer meiner schlimmsten Einsätze. Die ungeheure Wucht an Trauer die von einigen hundert Angehörigen ausging, als diese in Friedrichshafen früh morgens aus dem Flugzeug stiegen und über das Rollfeld auf uns zukamen, kann man sich kaum vorstellen. Wir haben mit diesen Angehörigen die Absturzstelle besucht und mit Dolmetschern verdeutlicht, dass sie ihre toten Kinder nicht mitnehmen können. Später haben wir alle Wanderkarten von Überlingen aufgekauft und in jeder die Absturzstelle mit einem Kreuz gekennzeichnet. Dieser Einsatz hat uns alle stark belastet. Das wurde bei den späteren Aufarbeitungen mit unseren Polizeipsychologen sehr deutlich.
Also ich denke auch, das ist ja auch nun mal ein Jahrhundertfall, ein solcher Flugzeugabsturz. Und da muss man nicht unbedingt auch sagen, da muss ich dabei gewesen sein. Aber ich kann mir sehr wohl vorstellen, dass das nochmal eine Steigerung war, wie natürlich auch zum Beispiel der Amoklauf in Winnenden und Wendlingen, der ja im Jahr 2009 ganz Deutschland erschüttert hat.
Richtig, auch da war ich vor Ort mit Pressearbeit, Pressebetreuung betraut. Auch dort in der Schule, in der Turnhalle, war die Trauer, die ungeheure große Trauer, überall körperlich und psychisch zu fühlen. Aber ich habe damals auch schöne Einsätze im Ministerium gemacht. Der NATO-Gipfel 2009 in Kehl mit Präsident Obama oder der Papstbesuch 2011 in Freiburg bei schönstem Wetter waren eindrucksvolle und positive dienstliche Erlebnisse.
Ja, lieber Rainer, wir sind schon am Ende unserer heutigen Episode angekommen. Ich darf dir ganz herzlich danken für diesen spannenden Ausschnitt aus deinem beruflichen Leben, der zeigt, was für menschliche, fachliche und auch psychische Anforderungen in diesen Aufgabenfeldern erforderlich sind. Deine Verbindung zu deinen alten Stuttgarter Kripo-Dienststelle ist ja nie abgerissen. Inzwischen bist du ja auch ein profilierter Museumsführer und ein schon lang gedientes Mitglied im Polizeihistorischen Verein, wo du mit viel Empathie und Sachverstand unsere Gäste erfreust. Auch dafür natürlich ganz herzlichen Dank und ich hoffe, dass wir bald wieder öffnen können und du die Stuttgarter Polizeigeschichte live vor Ort dann wieder in gewohnter Weise präsentieren kannst.
Michael, vielen Dank. Hat mich sehr gefreut, mit dir dieses Gespräch zu führen. Bleib gesund.
Ich gebe mir Mühe. Vielen Dank nochmal, Rainer.